Ich bin auch noch aufgewachsen mit Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Und wenn man sich das heute anguckt, muss man sagen, Fleisch ist ein Stück Todesstoß für uns Menschen und die Erde mit. 150.000 Todesfälle jedes Jahr ließen sich verhindern durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Nennt mir irgendein Medikament, was so einen unfassbaren Hebel hat.
Das war Eckart von Hirschhausen, früher Arzt und Comedian, jetzt Botschafter für Klimaschutz und Gesundheit. Er spricht hier über eine neue Untersuchung von Greenpeace, die der Frage nachgeht, welche versteckten Kosten stecken in unserem Essen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 2. Mai und das sind diesmal unsere Themen. Unsere Lebensmittel müssten viel mehr kosten, wenn die Hersteller für Gesundheits- und Umweltkosten aufkommen müssten. Das überlassen sie aber weitgehend den SteuerzahlerInnen. Es gibt also versteckte Kosten unserer Ernährung und das wollen wir uns genauer angucken. Dann beschäftigen wir uns mit unserem Ressourcenverbrauch. Am Samstag ist schon wieder Overshoot Day in Deutschland. Wir haben also unsere Ressourcen für dieses Jahr schon aufgebraucht und ab dann überlasten wir die Erde. Und zum Schluss gucken wir uns eine Studie an, die empfiehlt, Strom sollte in Deutschland bald unterschiedlich teuer sein, je nachdem, wo er verbraucht wird. Das hat mit der Energiewende zu tun, beziehungsweise damit, dass manche Bundesländer sie bisher verschlafen. So viel schon mal vorweg. Bayern ist dagegen. Da könnte der Strom nämlich dann teurer werden.
Wir fangen gleich an mit unserem ersten Thema. Und zwar ist es ja so, wenn wir im Supermarkt einkaufen, dann orientieren wir uns meistens zumindest auch am Preis auf dem Etikett. Manche schauen dann vielleicht noch auf den Nutri-Score oder ob die Produkte Bio sind oder Fairtrade oder so oder wo sie herkommen und was drin steckt. Aber um beim Preisschild zu bleiben, die wahren Kosten unserer Ernährung, die stehen da gar nicht drauf. Und darüber sprechen wir jetzt, denn das, was in Deutschland meistens auf dem Teller landet, das verursacht enorme Schäden an der Umwelt, am Klima und auch an der Gesundheit der Menschen. Die Frage ist, wer bezahlt diese Schäden eigentlich? Und ja, wie gesagt, sie stehen eben nicht auf dem Preisschild, das heißt, es sind nicht die Leute, die die Produkte unmittelbar kaufen oder deren Hersteller, sondern letzten Endes die Allgemeinheit oder besser gesagt wir alle. Und ja, deswegen kann man das die versteckten Kosten unserer Ernährung nennen. Fachleute sprechen da auch von externalisierten Kosten.
Ja, und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat einen Auftrag von Greenpeace diese Kosten beziffert. Die liegen insgesamt bei 90 Milliarden Euro pro Jahr. Und allein die Erzeugung von Fleisch belastet die Umwelt mit 21 Milliarden. Weitere Umweltschäden verursacht die Erzeugung von Milch, Käse und Eier mit etwa rund 8 Milliarden Euro. Und für diese Abschätzung hat das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft eine umfassende Literatur- und Datenanalyse durchgeführt, also bereits verfügbare Quellen und Studien ausgewertet. Diese Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021 und sind eher konservativ geschätzt, können also noch höher sein, weil Daten halt nur für einzelne Produkte verfügbar waren und eben auf unterschiedlichen Berechnungsmethoden beruhen. Und um das mal etwas genauer aufzudröseln, wer zum Beispiel ein Kilo Schweinefleisch kauft, müsste zusätzlich noch 1,89 Euro bezahlen für die Umweltschäden. Oder wer ein Kilo Geflügel kauft, da fallen 1,36 Euro an. Und besonders zu Buche schlägt natürlich Rindfleisch mit externen Kosten von 8,83 Euro je Kilogramm. Was eben daran liegt, dass die Erzeugung von Rindfleisch besonders viele Treibhausgase freisetzt und somit das Klima schadet.
Der Großteil der Emissionen der Landwirtschaft entsteht ja eben durch die Tierhaltung, also durch den Stoffwechsel der Tiere und durch den Anbau von Futtermitteln. Der Großteil der landwirtschaftlichen Fläche wird inzwischen ja gar nicht mehr genutzt, um direkt Nahrung für Menschen anzubauen, sondern um Futtermittel anzubauen, für die Fleisch- und Milchproduktion. In Deutschland zum Beispiel braucht man 60% der Ackerflächen für den Futtermittelanbau. Und nur auf knapp einem Viertel der Agrarfläche Deutschlands wachsen Lebensmittel, die Menschen verzehren. Und dann gibt es noch ein paar Flächen für Energiepflanzen und so dies und das. Genau. Jedenfalls werden Futterpflanzen meistens in riesigen Monokulturen angebaut. Und damit die ordentlich wachsen, braucht es halt auch jede Menge Dünger und Pestizide. Und diese Stoffe reichern sich dann später im Boden an oder werden mit dem Regen in Bäche, Flüsse und das Grundwasser gespült. Und dort können sie Pflanzen und Tiere schädigen, etwa indem sie das ökologische Gleichgewicht in Gewässern stören. Und gleichzeitig verdrängen Monokulturen artenreiche Landschaftselemente wie Hecken, Wiesen oder Feldränder. Das sind ja aber genau die Lebensräume, die viele Insekten, Vögel und ja auch Kleintiere brauchen. Und auf diese Weise trägt die intensive Landwirtschaft eben dazu bei, dass die biologische Vielfalt in unserer Landschaft immer weiter zurückgeht.
Ja, und die Umweltkosten pflanzlicher Produkte sind dagegen deutlich geringer. In Deutschland essen die Menschen aber nach wie vor sehr viele Produkte tierischen Ursprungs. 2023 haben die Menschen in Deutschland im Durchschnitt 51,6 Kilogramm Fleisch gegessen. Zwar sinkt der Fleischkonsum in Deutschland seit Jahren, aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, nicht mehr als 15 Kilogramm Fleisch pro Jahr zu essen. Also pro Woche etwa 300 Gramm Fleisch und Wurst. Und davon sind wir noch weit entfernt. Und auch der Zuckerkonsum, den die Studie ebenfalls analysiert hat, ist fast doppelt so hoch wie empfohlen. Und der Überkonsum von Fleisch und Wurstwaren sowie stark zuckerhaltiger Produkte kann eben auch Gesundheitsprobleme verursachen und zur Entstehung nicht übertragbarer Krankheiten führen, wie Übergewicht, Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, verschiedene Krebserkrankungen sowie Gicht. Und wenn Menschen diese Krankheiten bekommen, dann müssen sie ja behandelt werden. Und laut der Studie verursacht das Gesundheitskosten von rund 50 Milliarden Euro pro Jahr.
Deshalb fordert Greenpeace, sollte die Politik gesunde Ernährungsweisen aktiv fördern. Also eben fördern, dass die Menschen mehr pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und mehr Vollkornprodukte essen. Und dazu soll laut Greenpeace die Mehrwertsteuer reformiert werden. Also für Fleischprodukte zahlt man nämlich den ermäßigten Steuersatz von 7%. Und stattdessen wünscht sich Greenpeace, sollten tierische Produkte eben voll mit den normalen 19% besteuert werden. Und pflanzliche Produkte sollten gänzlich von der Mehrwertsteuer befreit werden. Außerdem sollten die Umwelt- und Gesundheitskosten auf den Produkten angegeben werden, um die VerbraucherInnen besser zu informieren. Und das soll den Menschen helfen, ihr Verhalten anzupassen. Und die Politik sollte den Landwirten mit Förderprogrammen unter die Arme greifen, wenn sie eben auf Ökolandbau umstellen. Und genau, diese Schritte können Menschen helfen, die sich ja bewusst und gesund ernähren wollen, leichter an diese Lebensmittel zu kommen, die ja eben gut für die Gesundheit, aber auch für die Umwelt sind.
Ja, wir gehen zu unserem zweiten Thema. Am Samstag, also am 3. Mai, ist schon wieder Overshoot Day in Deutschland. Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als unsere Erde im Jahr zur Verfügung stellen kann. Und um das greifbar zu machen, berechnet das Global Footprint Network jedes Jahr den sogenannten Overshoot Day, das heißt den Tag, an dem schon so viele Ressourcen aufgebraucht sind, wie eigentlich für ein ganzes Jahr reichen müssten. Ab dem Tag überlasten wir also die Erde. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Tag tendenziell immer weiter nach vorn im Jahr gerückt. Diesmal ist er im Vergleich zum Vorjahr immerhin mal einen Tag später, also 2024 war er am 2. Mai, aber da lässt sich jetzt noch keinen Trendwechsel ablesen. Wir haben ja hier einfach die Ressourcen von einem ganzen Jahr schon nach einem Dritteljahr verbraucht.
Genau, und das ist natürlich nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein weltweites. Aber so ein Vielverbrauchsland wie Deutschland zieht natürlich den Schnitt deutlich nach unten bzw. vorne. Wann der Earth Overshoot Day im globalen Durchschnitt dieses Jahr ist, das wird im Juni bekannt gegeben. Letztes Jahr lag er am 1. August, also man kann wohl wieder von so einem irgendwie hochsommerlichen Datum ausgehen, denke ich. Vielleicht noch ein Disclaimer, diese Berechnung vom Earth Earth Overshoot Day, so sei es jetzt für Deutschland oder global, die ist stark vereinfachend. Und da steht sie auch immer wieder mal in der Kritik deswegen. Denn als einziger Indikator für Ressourcenverbrauch wird die Nutzfläche herangezogen, die nötig ist, um den Bedarf an nachwachsenden Ressourcen zu decken. Und ja, das ist natürlich ein bisschen dünn, um jetzt Klimakrise und alle anderen planetaren Großprobleme vollumfänglich abzudecken. Ich finde aber, das ist trotzdem eine hilfreiche Angabe. Also es geht da jetzt weniger um präzise Forschung als um gute Kommunikation der planetaren Krisen. Also es ist ja einfach so eingängig, wenn man hört, etwas, das ein Jahr reichen soll, ist halt schon nach 4 Monaten weg. Also da sieht man sofort, da stimmt was nicht, da muss sich was ändern.
In Deutschland wurde diese Woche viel über den Strommarkt diskutiert, und zwar über die Frage, sollte der Strom in Zukunft zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg teurer sein als in Schleswig-Holstein oder Brandenburg? Der Anlass: Der Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber hat die europäischen Strommärkte untersucht und kam zu dem Ergebnis, am besten sollte Deutschland in 5 verschiedene Strompreiszonen unterteilt werden. Bisher herrscht überall ein einheitlicher Strompreis, also an der Strombörse, dem Großhandel für Strom. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Stromanbieter mit verschiedenen Tarifen, was verschiedene Hintergründe hat, aber die kaufen ihren Strom an der Börse und zahlen alle denselben Preis, wenn sie zum selben Zeitpunkt kaufen. Da gibt's auch nochmal verschiedene Kategorien, also einen Terminmarkt für langfristige Bestellungen und einen teuren Spotmarkt für kurzfristige Zukäufe. Aber was eben keinen preislichen Unterschied macht, ist, ob der Strom dann letztlich in Berlin oder in München oder in Köln verbraucht wird.
Genau, also keinen preislichen Unterschied, aber einen physikalischen macht es eben schon. Und deswegen lass uns mal kurz auf den Hintergrund der Debatte schauen. Also ja, genau, wo liegt eigentlich das Problem? Kurz runtergebrochen ist es Folgendes. Gerade Süddeutschland hat den Ausbau der Windenergie verschlafen, beziehungsweise, genau, verschlafen ist eigentlich falsch, hat sich dem ja aktiv entgegengestellt. Mit fortschreitender Energiewende insgesamt gibt es deshalb zunehmend ein Problem. In Süddeutschland, wo es durch die viele Industrie einen hohen Strombedarf gibt, fehlt Strom. In Norddeutschland gibt es an windigen Tagen sehr viel Strom, aber weniger Bedarf. Und da könnte man jetzt eigentlich sagen, ja, ist auch super, das gleicht sich doch aus. Also dann soll doch der Strom aus dem Norden einfach in den Süden. Aber das Problem ist, das Stromnetz reicht für diesen Transport immer häufiger nicht aus.
Genau, und dann folgt etwas, das man Redispatch nennt. Das ist ein Eingriff in das Transportnetz. Heißt, der Netzbetreiber sagt manchen Kraftwerksbetreibern, oft eben von Windrädern in Nord- und Ostdeutschland, hey, wir haben hier Stau in der Stromleitung, ihr müsst eure Anlage mal kurz runterfahren. Die werden dann entschädigt, schließlich können sie in der Zeit ihren Strom nicht verkaufen und der ganze Vorgang ist aufwendig und teuer und das ist eben auch ein Hauptkostentreiber im deutschen Stromsystem, denn eigentlich ist die Idee der Energiewende ja, dass die Stromerzeugung dezentralisiert wird, also dass der Strom vor allem da produziert wird, wo er auch gebraucht wird. Aber da machen die süddeutschen Länder eben bisher nicht mit, was Windräder angeht. Bei Solarkraft sieht das wieder anders aus und deswegen sind diese Bundesländer auf Lieferungen aus Nord- und Ostdeutschland angewiesen. Der Witz ist aber, die Kosten für den Redispatch, die fallen in den Regionen an, in denen er stattfindet. Also die Menschen in windreichen Regionen, das heißt vor allem Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die zahlen höhere Netzentgelte als zum Beispiel die in Bayern.
Ja, das ist echt ein bisschen sperrig, dieses Thema. Denn der Strompreis, den dann am Ende die VerbraucherInnen bezahlen, der hat ganz viele Bestandteile. Also einmal den Strompreis im engeren Sinne, dann aber eben auch noch Steuern und Abgaben. Und zu denen gehören dann auch die Netzentgelte, über die du da jetzt gerade sprachst, die eben fürs Stromnetz anfallen. Und bei denen gibt's bereits unterschiedliche Zonen. Und dass das beim Strompreis selbst nicht so ist, das hat dann manchmal echt skurrile Auswirkungen. Also zum Beispiel eben, dass klimafreundliche Windräder runtergefahren werden und dafür teilweise fossile Kraftwerke in Süddeutschland laufen oder dass Strom aus anderen Ländern importiert wird. Und ja, manchmal verschärft sich aber das Problem sogar noch selbst. Also es gibt zum Beispiel ein Pumpspeicherkraftwerk namens Schluchseewerk im Schwarzwald, also in Süddeutschland. Und im Idealfall wäre es ja so, wenn da in der Region gerade viel Strom da ist, dann pumpt dieses Kraftwerk strombetrieben Wasser den Berg hinauf. Und wenn dann irgendwann zu wenig Strom da ist, dann wird das Wasser wieder andersrum zur Stromerzeugung genutzt. Also es lindert den Mangel. Durch die deutschlandweit einheitliche Strompreiszone passiert aber manchmal das genaue Gegenteil. Also der Strom ist billig, weil in Deutschland insgesamt gerade viel Strom da ist. Das Pumpspeicherkraftwerk kauft deshalb ganz viel Strom und pumpt Wasser hoch zum Stromspeichern. Aber es gibt vielleicht einen Netzengpass und in Süddeutschland selbst fehlt eigentlich gerade Strom. Also de facto ein sehr schlechter Zeitpunkt zum Stromspeichern. Das gesamtdeutsche Preissignal führt da also zu Quatsch.
Jetzt gibt's aber Kritik an der Studie, nämlich von denen, die die einheitliche Strompreiszone gern behalten würden. Das ist zum Beispiel die nächste Bundesregierung um Friedrich Merz. Das ist aber auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der sagt, die wirtschaftlichen Vorteile, die sind insgesamt nicht groß genug, um zu rechtfertigen, dass die Industrie verunsichert wird. Und die Landespolitik in Bayern ist sowieso dagegen. Übrigens bis in die Grünen hinein. Jedenfalls ist ein methodischer Kritikpunkt, dass sich die Studie auf 2025 bezieht, und zwar mit Daten von 2019. Dass es also gar keine Vorausschau in die Zukunft mit aktuellen Daten ist. Tatsächlich haben sich ja die Gegebenheiten seitdem noch geändert. Da sind zum Beispiel neue Solaranlagen und Windräder hinzugekommen oder auch E-Autos, die ja auch Strom speichern und sich somit auf das Stromnetz auswirken, also als kleine Stromspeicher fungieren. Es ist aber trotzdem so, dass viele Strommarktexpertinnen aus der Wissenschaft sich schon lange für verschiedene Strompreiszonen in Deutschland aussprechen oder eigentlich gerade deshalb. Denn diese neuen Gegebenheiten deuten eigentlich darauf hin, dass die Studie das Problem unterschätzt. Die Zonen, die die aktuelle Studie empfiehlt, wären übrigens grob gesagt folgende. Eine Zone Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, die zweite von der Pfalz bis Nordrhein-Westfalen, die dritte Niedersachsen, die vierte Schleswig-Holstein und die fünfte die ostdeutschen Länder.
Lass uns kurz auf die praktischen Auswirkungen gucken. Müssten sich denn jetzt Menschen in zum Beispiel München ängstigen, wenn es zu diesen verschiedenen Preiszonen käme? Und die Antwort ist eher nicht. Also es gibt unterschiedliche Prognosen, wie sich das auf den VerbraucherInnenpreis auswirken würde, der sich ja wie gesagt aus sehr vielen verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Aber alle gehen von ganz niedrigen Auswirkungen eigentlich aus. Also ich habe da diese Woche Schätzungen von einem Zehntel Cent gelesen bis einem Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Haushalte im Durchschnitt aktuell so 40 Cent pro Kilowattstunde zahlen, dann ist es also ein ganz winziger Bruchteil, der da kaum auffällt. Anders wäre das für Industriekonzerne. Also bei den großen Strommengen, da fällt es schon ins Gewicht. Und übrigens ja auch im positiven Sinne in den anderen Ländern, in denen Strom dann eben ein klein wenig billiger wäre. Also genau, eigentlich ist es gar nicht so sehr ein VerbraucherInnen-Thema für Privatpersonen. Aber auf einer größeren Skala macht es eventuell eben einen Unterschied und könnte die Energiewende vielleicht noch ein bisschen gerechter und effizienter vor allem machen. Tja, und vielleicht würde Bayern ja dann auch doch ab und zu ein Windrad bauen. Genau, aber wie schon gesagt, ist die neue Bundesregierung gegen mehrere Preiszonen. Es ist also wahrscheinlicher, dass alles beim Alten bleibt, muss man so sagen. Eben mit zunehmenden Problemen beim Betrieb der Stromnetze.
Ja, und das war's für heute mit dem Klima-Update. Wenn ihr uns gern hört, abonniert uns gern und hinterlasst auch eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Werner, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold und Hugo Bandorf, die jeden Monat für diesen Podcast spenden und damit das Klima-Update möglich machen. Und ein großer Dank geht weiter an Lilian Hollenweger und Uwe Müller-Kern, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke und ciao. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ Panther Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.